Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Eine unserer größten Podcast-Folgen jedes Jahr ist der Saisonrückblick. Noch nie war er so schlecht vorbereitet wie heute. wir haben lange gekämpft, dass wir einen Termin finden, an dem wir alle vier Zeit haben. Und uns ist aufgefallen, dass dieser Moment genau jetzt ist. Wir ganz spontan gesagt haben, wieso nehmen wir nicht genau jetzt am Montagabend um 21.30 Uhr, beziehungsweise 46 schon, auf. Und ja, dementsprechend, sagen wir mal, unvorbereitet sind ein, zwei Sachen. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich glaube trotzdem, dass es die beste Entscheidung ist, dass wir dann alle zusammen über die Saison hin, ja, Saison an sich reden können. Das heißt, an meiner Seite sind natürlich auch wieder David, Max und Janis. Wie geht es euch?
Ich glaube, keiner weiß, schlecht starten. Ich habe nicht abgesprochen.
okay, Janis, wie war das DFB-Pokalfinale?
Das DFB-Pokalfinale, oh.
Fühlt sich schon wieder lang her an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es fing schon mal katastrophal an mit über 2 Stunden Einlasszeit. Wir haben komplett die Vorfreude und Nerven verloren in der Schlange. Haben dann auch die Hymne leider verpasst. Das Spiel konnte man dann trotz des Ergebnisses ganz gut genießen, aber ich habe die vergebene Chance und die Niederlage noch nicht so gut verkraftet, dass ich mir irgendwas angucken konnte. Ich habe noch keine Highlights oder sonst was gesehen. So gut habe ich es noch nicht verkraftet.
Also der Mist von Sacharin Basé, der war schon heavy. Also ich habe schon lange keine Chance mehr gesehen, wo ich mir dachte, boah, Brudi, den musst du einfach machen. Dann wäre das Spiel natürlich tendenziell was ganz anderes gewesen.
Ja.
Max, ist das in Berlin häufiger so? Ich meine, du bist natürlich nicht bei diesen ganz, ganz großen Spielen im Olympiastadion, aber hast du schon häufiger gehört, dass es da beim Einlassen ein bisschen Probleme geben kann?
Also es gibt immer mal wieder zu bestimmten Spielen, ich erinnere mich da auch an, also das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber auf jeden Fall zum Beispiel so Spiele an HSV habe ich gerade sofort im Kopf, Relegationsspiel, da standen wir damals auch ewig an. Aber das kommt schon mal vor, ich bin mir gar nicht sicher, woran das jetzt liegt. Der DFB hat ja auch gesagt, er sieht überhaupt keine Probleme, lief alles super. wir haben aber so neue Scanner seit letztem Sommer. Und diese Scanner sind so ein bisschen tückisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es daran lag, habe ich zumindest gelesen, dass die häufiger die Karte nicht erkennen. Man muss die Karte dann so ein bisschen weghalten oder den Barcode vielmehr. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht genau.
Das war auf jeden Fall eins der Probleme. Die Scanner sind unfassbar klein. Es war schwierig, den Code direkt davor zu bekommen und dadurch hat sich extrem gezogen. Ja. Die Einlassstrategie war halt eben auch so, dass immer ein paar durchgelassen werden in die nächste Stage quasi, wodurch du dich nur so alle 10 Minuten so 2 Meter bewegt hast. Und ja, wenn du dann da kleine Kinder siehst und Rentner mit Gehstöcken, dann brodelt es schon ein wenig in einem, was die sich da antun müssen.
Naja.
Aber hey, trotz des Ergebnisses konntest du mal ein DFB-Pokalfinale sehen. Ich nehme an, das war das erste?
Ja, auf jeden Fall. Es wird auch wahrscheinlich mit dem Verein das letzte bleiben. Also, es war dennoch eine überragende Erfahrung.
Ja. Ich würde auch gerne mal irgendwann zu einem gehen, aber da an Tickets zu kommen ist, wenn du nicht Teil des Vereins bist, der da antritt, natürlich brutal schwer. Aber naja, man weiß ja nie. Also vielleicht spielt Tottenham ja plötzlich mal DFB-Pokalfinale.
Sehr realistisch.
Was ist realistischer, Tottenham oder Bielefeld nochmal im Finale? You never know.
Wie ist es euch denn gegangen nach dem Titelgewinn noch? Ich meine, eine Folge hatten wir danach ja schon aufgenommen. Wie ging es euch jetzt? Die 2 Wochen? 3 Wochen? Bald 3 Wochen, ne?
2.
Übermorgen 2. 3 Wochen, oder?
Nee, 2. Übermorgen sind es 2 Wochen her, genau.
Oh,
mir ging es sehr gut. Also ich habe das, es hat dann immer noch so ein paar Tage irgendwie sacken müssen. Ich glaube, wir haben da aufgenommen an dem Donnerstag schon, also auch noch sehr frisch. Und dann an dem Freitag war ja noch diese Parade. Und das war nochmal so ein richtig großer Schwall an Emotionen auch für mich, irgendwie das zu sehen und wie die Spieler da auf dieser Busparade da rumgefahren sind, diese Ansprachen von den Spielern, vom Trainer und so, das war schon echt, das war schon richtig geil. Und dann war ja am Sonntag das Spiel gegen Brighton, es hat dann so ganz, ganz bisschen die Stimmung gedämpft, muss ich schon gestehen. Aber jetzt auch nicht signifikant. Und so lang.
Ich fand die ersten 10 Minuten gut.
Ja, die ersten 10 Minuten, da war noch gute Stimmung. So langsam kehrt so ein bisschen, jetzt wo auch, sag ich mal, so die gesamte Saison, so Champions League Finale etc., alles sich so langsam dem Ende nähert und so der, sag ich mal, Clubfußball dieses Jahr vorbei ist, tritt jetzt dieses Poststadium ein, sag ich mal, wo man dann quasi darauf zurückblickt und nicht mehr sich in dem Moment befindet. Aber so bis zu dem Brighton-Spiel war dann auch noch der Freitag, Samstag, das war einfach nur Hammer. Also ich habe diese Parade mir hier bei zu Hause aus dem Livestream angeschaut und ich saß da wirklich 2 Stunden vorm Bildschirm gebannt. Hab mir diesen
Livestream reingezogen. Hast du den Gänse angeguckt?
Ja, also nicht komplett, okay. Vorne und hinten, glaube ich, ein Stückchen dann verpasst. hinten nicht, aber am Anfang. Aber schon 2 Stunden oder so, 2,5 Stunden habe ich mir diesen Livestream angeschaut.
Nice, ja, ja.
Apropos Champions League Finale, Jan ist jetzt hier passend im Inter-Trikot. ist das ein Statement oder einfach Zufall?
Nee, ist Zufall. Ist fairerweise auch ein ziemlich schlecht gefälschtes Inter-Trikot. aber ja.
Das stimmt, da ist gar kein Wappen drauf, oder?
Sehe ich das einfach nur nicht? Und der Name vom Spieler ist in Ärmel und Kragen eingestickt. Also ich glaube nicht, dass es so ein Trikot jemals gab, aber.
Ey, aber es ist sick. Können wir machen.
Auf jeden Fall. Nee, also ich habe ja schon mal durchklingen lassen hier und da, dass es gewisse Sympathien generell nach Italien gibt von mir. Aber ich will nicht sagen, ich gönn's Paris, weil Paris immer noch Paris ist. Aber das ist schon diese Saison die beste Mannschaft der Welt gewesen. Das ist schon okay und fair, wie die das Finale gewonnen haben, auch in der Höhe.
Ich würde sogar dafür argumentieren, dass das die beste Mannschaft seit Jahren ist. Aber also es mir fällt jetzt aus dem Kopf raus, vielleicht nur die Covid-Mannschaft von Bayern ein, die halt irgendwie auch schwer mit den anderen vergleichbar ist, die ähnlich irgendwie dominant gespielt haben. Und weil das ist crazy. Also die haben Inter also absurd abgekocht. Und wirklich dumm da aussehen lassen. Mal gucken, wie es für uns läuft. Ne?
ja, richtig, das steht uns ja auch noch bevor.
Die Packung, die da vielleicht kommt, die würde ich mir auch gerne sparen.
Ja, Witze kamen ja auch dann viele natürlich vorhersehbar oder vielleicht vorhersehbar bei Twitter. Ich meinte aber auch gleich am Samstag, ich habe mit einem Kollegen zusammengeschaut, habe ich schon gleich gesagt, Digga, die schießen uns ja so mal sowas von ab, wenn wir so gegen die spielen. Als wenn die so in der Form sind wie da am Samstag, dann verlieren wir ja wirklich 10-0. Und naja, die Witze kamen dann auch alle auf Twitter.
Sag mal, müssen die eigentlich durchspielen? Ich bin da so uninformiert, aber wann ist jetzt die Club-WM?
Keine Ahnung.
Ich glaube, die fängt Mitte Fall. Juni an, glaube ich.
Paris dabei.
Oder jetzt, also und auf dann, jeden Fall. Ja, genau, 15.06. bis 13.07. So wie eine normale WM auch.
Ich habe einen Dortmund-Freund.
Dann spielen die schon Anfang Mitte August schon gegen uns.
Dann bleiben sie sogar dann noch durch diese Club-WM, da sind sie auch dabei, bleiben sie sogar in Form. Ich habe einen Dortmund-Freund, der mir die ganze Zeit erzählen will, was für ein cooles Turnier die Club-WM ist. Liebe Grüße an dieser Stelle, vielleicht hört er zu.
Interessiert mich überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie viel ich weiß nicht mal, wo das übertragen wird, dabei fängt es schon an. Genau. Ich weiß nicht, wie die abläuft. Gibt es da Gruppen?
Ja.
In was für Gruppen gibt es? Ich weiß gar nichts.
Genau.
Mal gucken, ob ich da für ein, zwei Spiele einschalte. Irgendwie gerade bin ich eigentlich durch mit der Saison. Ich brauche jetzt erstmal keinen Fußball mehr.
The Zone.
Habe ich gerade ähnlich. Also macht keinen Unterschied. Ja, genau. Aber lass uns mal zu den Spurs kommen, denn ja, wie Max ja schon gefragt hat, wie ging es uns nach dem Spiel die zwei Wochen? Ich denke, mir ähnlich wie David. Es war halt die Zeit danach war erstmal sehr, 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 sehr geil. Dann die Parade mit den ganzen völlig betrunkenen Spielern war auch mega geil mit diesen absurden Mic Drop, den Ange Postecoglou und seine Rede dann hinlegt mit die besten in den besten TV-Sendungen oder Fernsehserien ist die dritte Staffel immer besser als die zweite. Das ist schon, der Bruder hat einfach Reden, also irgendwie ein Character Creator hat er Redegewandtheit gemaxt, denn seine Reden, seine Ansprachen sind einfach insanely cool. Und
ist ein guter Spruch, aber stimmt doch gar nicht, oder? Aber egal.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das in dem Moment jetzt gar nicht so dann hinterfragt. Aber im Nachhinein dachte ich mir, ich kenne jetzt keine Serie, wo die dritte Stimme besser als die zweite ist. Aber gut.
Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir schon, das stimmt so grob irgendwie schon. So, ich habe immer das Gefühl, dass in den meisten Serien die zweite Staffel so ein kleiner Dip ist, dass die erste irgendwie so ein Hype ist, die zweite so ein bisschen runterfällt, aber das weiß ich nicht. Ich habe jetzt dann so ein Game of Thrones, habe ich gedacht, da ist die zweite Staffel auch schon sehr geil. Die dritte mag ich aber, glaube ich, noch ein bisschen
dass
mehr.
Dass du das überhaupt auseinanderhalten kannst, das ist für mich ein großer Mischmasch, Game of Thrones. Das kann ich überhaupt nicht, keine Staffel auseinanderhalten.
Das ist bei mir aber bei jeder Serie so.
Ja, fair enough. Stimmt.
Ich habe halt die Bücher viermal gelesen und die Serien halt auch irgendwie achtmal geschaut. Also irgendwann habe ich dann nicht mehr weitergeguckt aus Gründen. Aber die ersten drei, vier Staffeln kann man Game of Thrones immer gucken.
Aber war ein cooler Spruch auf jeden Fall. Egal wie, ob es jetzt stimmt oder nicht.
Die Frage ist halt nur, ob er diesem Versprechen, das er jetzt schon wieder quasi gegeben hat, überhaupt Taten folgen lassen kann, denn es ist ja gerade ganz, ganz grob groß in der die ganz, ganz große Frage, ob Ange Postecoglou nächste Saison überhaupt noch Tottenham-Trainer ist. Und wir haben uns das ja auch Ewigkeiten gefragt, aber irgendwie habe ich dann so jetzt eine Woche lang bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass er einfach weitermacht. Auch weil dieses absurde Gerücht, dass Inzaghi vielleicht zu haben sein könnte, dann mit seinem wohl bevorstehenden Wechsel nach Saudi-Arabien, der irgendwie gecrushed wurde. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, so klare Upgrades gibt es auf dem Trainermarkt eh nicht. Daher bin ich davon ausgegangen, dass er einfach bleibt. Jetzt gibt es aber schon sehr, sehr klare Gerüchte. Also jetzt sind immer noch Gerüchte. Ist jetzt nichts, dass da irgendwas fix wäre. Aber es gibt schon laute Gerüchte, dass Tottenham wohl nächste Saison vielleicht doch lieber mit jemandem wie Thomas Frank in die nächste Saison starten möchte. Und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wäre gestern, ich glaube es war gestern, bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Bisschen mehr habe ich drüber nachgedacht und ich finde schon auch Argumente für Thomas Frank. Aber ja, keine Ahnung. Jannis hat gesagt, er holt mich ins Boot. Deswegen würde ich einfach mal an ihn abgeben.
Ja, ich habe mich auch nicht so sehr beschäftigt, aber ich wäre nicht abgeneigt zu Thomas Frank. Gerade sein Profiling ist deutlich besser als bei Ange. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Tell bleibt, aber ich sehe Tell keine Zukunft haben, da auf dem linken Flügel oder im Sturm unter Ange. Das, beide Rollen in diesem System funktionieren nicht so richtig bei ihm. Und ich denke, dass Frank die Mannschaft erstmal ziemlich gut stabilisieren würde. Vielleicht nicht ein Champions-League-Sieg, aber dass man so wieder, keine Ahnung, Vierter, Fünfter, Sechster erstmal werden könnte und halt eben nicht 17. in der Premier League. Ich kann verstehen, vor allem auf emotionaler Ebene, warum man Ange jetzt behalten will, aber ich wäre nicht komplett abgeneigt, auf jetzt beispielsweise Thomas Frank zu wechseln.
Um da mal ganz kurz für die Hörerinnen, kurz abzuholen, was Thomas Frank denn für ein Trainer ist. Er gilt ja als einer der taktisch besten Coaches in der Premier League. Jemand, der sich ultra viel an die Gegner anpasst und eben dadurch auch mit einem sehr kleinen Verein es geschafft hat, sich in der Premier League zu etablieren und eben auch große Siege gegen die ganz, ganz großen Teams zu holen. Und wer da dementsprechend natürlich auch konträr dem, was Ange macht, der ganz klar auf seine eigene Spielphilosophie baut und sich dem Gegner eher zweitrangig anpasst. Also macht er schon hin und wieder. Hat man ja im Champions-League-Finale, Euroleague-Finale auch klar gesehen. Aber natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, wie das ein Thomas Frank macht. Und das, was Frank ja auch ausmacht, ist, dass er eben es schafft, aus den einzelnen Spielern häufig wirklich das Maximum rauszuholen. Er ganz genau weiß, wie er seine Spieler einsetzen muss, damit die zum Erfolg kommen. Und da kann man ja gut anschließen. Das macht halt Ange in der Form nicht. Also jemand wie Sonny, das, glaube ich, das Paradebeispiel dafür, ist einfach jemand, der unter dem System Ange Postecoglou einfach ein bisschen auch gelitten hat jetzt die letzten zwei Jahre, weil es Dinge von ihm gefordert wurden, die nicht unbedingt in seinem Skillset sind. Er hat es schon teilweise geschafft, darum zu arbeiten, aber der Außenstürmer, der nun mal war, der Tell auch ist, den gibt's in der Form ja im System Ange Postecoglou nicht. Und sagen wir mal, das wäre einer der Gründe, eben diese taktische Flexibilität und die Tatsache, dass er eben weiß, wie er welche Spieler er wie einsetzen muss, die durchaus für einen Wechsel auf Thomas Frank sprechen würden. Ich glaube, wenn man wechselt, wäre er keine so schlechte Wahl. Auf jeden Fall eine deutlich bessere als andere. Aber ich bin schon immer noch sehr, 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 sehr skeptisch. Ich bleibe bei meiner Aussage vom letzten Mal, dass ich es absurd finde, einer Mannschaft den Trainer wegzunehmen, hinter dem der komplette Kader steht. Also wir reden ja nicht von einem Team, die irgendwie nicht so ganz wissen, was sie mit dem Trainer anfangen sollen, sondern der komplette Kader, die komplette Mannschaft, die komplette Führungsetage also in der Mannschaft steht hinter Ange Postecoglou, und ihn dann zu entlassen wäre schon slightly wild, aber ja, keine Ahnung. David, Max, was würdet ihr so ganz grob davon halten?
Sag du ruhig erst, oder?
Also auf einer emotionalen Ebene finde ich das auch schon ein bisschen fragwürdig, nachdem wir ja schon letztes Mal kurz drüber gesprochen haben und ich hatte ja gesagt, okay, sportlich gibt es eigentlich nicht so viele Argumente für Ange. Dann habe ich im Nachhinein nochmal so nachgedacht und dachte mir, okay, das war eigentlich ein bisschen zu negativ, wie du das geframed hast. Und habe dann auch nochmal halt diese ganzen Bilder gesehen, und nochmal einfach gemerkt, okay, was das für ein auch emotionales Achievement jetzt ist, was die Mannschaft da geleistet hat mit dem Trainer. Fußballerisch oder beziehungsweise so sportlich gesehen, ja, ich bin echt hin und her gerissen. Ich habe jetzt auch eben noch mal lange drüber nachgedacht, als ich das so ein bisschen mehr mitbekommen habe, auch mir ein paar Artikel dazu durchgelesen habe, jetzt aus den letzten Tagen, die da auch den Prozess umreißen. Ich glaube, dass ein neuer Impuls der Mannschaft und auch dann ein sehr strukturierter Trainer dem Team gut tut. Und ich bin, also ich finde auch, dass man bei allem, was man jetzt über Thomas Frank sagt, nie vergessen sollte, dass jetzt mal Brentford einfach nochmal ein anderes Kaliber ist. Und das ist jetzt halt schon, also es birgt natürlich auch die Gefahr, dass das in die Hose geht, aber es kann halt auch sein, dass er das, was er bisher gezeigt hat, jetzt halt auch nochmal skalieren kann. Ich glaube, dass das grundlegende Skillset bei ihm als Coach vorhanden ist. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage, wie er das jetzt auch auf so einen, ja, was, das muss man einfach sagen, deutlich größeren Job überträgt. Ich habe aber auch Sorge, und das hast du ja gerade auch gesagt, Felix, dass das eben bei der Mannschaft, die ja jetzt schon, so wie es scheint, eine sehr enge Verbindung auch zum Trainer hat, dass es da halt aus der Perspektive die falsche Entscheidung ist.
Ja. Max? Also ich kann zumindest so sagen, großer Enthusiasmus habe ich jetzt beim Trainerwechsel allgemein nicht. Haben wir jetzt schon häufig genug und auch jetzt darüber gesprochen, dass es eine komische Situation ist. Und wir können ja darüber gleich nochmal sprechen. Aber so richtig, dass der Verein sich jetzt hinter Ange stellt, das kann man ja nur nicht sagen, weil dann wäre das halt schon lange durch, ne? Ich weiß
es
auch
ist halt wirklich. Es glaube ich, sehr viel Umbruch im Verein. Also mit Paratici, der zurückkommt.
Ja, der auch kein Fan ist
jetzt heute. Genau. Heute aus dem Vorstand ausgetreten. Was für eine Rolle sie am Ende hatte, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist zumindest ein, was passiert ist. Und sie war nun mal eine relativ prominente Kraft im Aufsichtsrat.
Ja, und lange da, ne? 2005 oder 2008 ja. Oder so. Ja, aber so richtig enthusiastisch kann ich jetzt bei Thomas Frank nicht werden. Ich glaube allgemein nicht so, vielleicht kenne ich mich da auch zu wenig aus, aber und erst recht nicht in dieser besonderen Situation, wo ja, Ange den ersten Titel gewonnen hat, nennenswerten Titel seit 30 Jahren, sympathisch ist, zweiter Punkt, oder jemand ist, bei dem man was fühlt und drittens halt auch noch so viele wichtige, gute Spieler offensichtlich hinter sich vereint. Ich meine, wirklich so die Drohung, dass die Personen den Verein verlassen, hat man jetzt so ganz explizit nur bei Romero gehört. Zumindest habe ich das nur gelesen. Aber es gibt da bestimmt noch zwei, drei andere Spieler, die das auch ähnlich sehen. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch eine schwierige Entscheidung ist. Ich breche selten für Daniel Levy eine Lanze, glaube ich. Aber da kann man schon auch ich kann schon verstehen, warum der offensichtlich so ein bisschen hadert. Obwohl ich so finde, das Bild, das der Verein da jetzt gerade abgibt, ist auch kein gutes. Also ich hätte mir eine schnellere Entscheidung jetzt eigentlich gewünscht. Oder? Und auch halt irgendwie, ja, ich würde mich mal interessieren, wie Ange das so sieht. Wie fühlt der sich damit?
Der hat ja wohl im Australien-Urlaub, oder ich glaube, er ist in Australien, hat er ja auch ein Interview gegeben, wo er einfach klar einfach davon ausgeht, dass er in der dritten Saison noch da ist. Also nicht, dass es so klar thematisiert wurde, aber wo er eben schon angesprochen hat, dass er sich auf die neue Saison freut. Und also die Vereinsführung wirkt halt jetzt gerade einfach so ungeschlossen, weißt du? Das ist nicht so, als würde man an einem Strang ziehen. Natürlich musst du darüber nachdenken, ob du mit Postecoglou weitermachst, wenn der 17. in der Liga wird. Aber eigentlich sind die Argumente, die für Ange sprechen, die haben sich ja nicht so wirklich geändert. Also klar, der Euroleague-Titel obviously, aber wie die Mannschaft hinter ihm steht, das konntest du ja als jemand, der im Verein arbeitet, vorher auch schon sehen. Also das wird sich ja jetzt nicht massiv geändert haben. Und ich bin gespannt, also wie gesagt, wenn man sich von Ange trennt, dann finde ich Thomas Frank nicht so schlecht. Also mit dem großen, großen Fragezeichen, das bei mir da ist, ich sage ja, Frank ist ja jemand, der sich sehr an den Gegner anpasst. Mhm. Das ist immer leichter gesagt, wenn man nur ein Spiel die Woche hat. Wenn man plötzlich aber zwei hat, wird das plötzlich viel, viel, viel komplizierter. Und ich würde Thomas Frank gerne mal bei einem größeren Verein sehen, weil ich glaube, dass er, und er ist ja auch dauernd bei größeren Vereinen im Gespräch, er bekommt den Job noch nie.
Ja.
War ja auch für den Liverpool-Job im Gespräch. Und ich hätte schon Bock, ihn mal bei einem größeren Verein zu sehen. Und wäre es eine andere Situation, würde ich mich auch nicht so wehren. Aber ich finde, ich glaube, ich bin einfach an dem Punkt, an dem ich sage, ich könnte es irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, sich jetzt von Postecoglou zu trennen. Aber keine Ahnung. Es gibt sicherlich auch Argumente dafür. Ich würde an Ange weiter festhalten.
Ja, ich auch.
Gut, dann lass uns das Thema mal zumachen. Wollten wir auf jeden Fall mal kurz drüber reden, weil es sehr tagesaktuell ist. Aber lass mal die vergangene Saison, ja, auf die letzte Saison zurückblicken und mal gucken, was wir so retrospektiv davon halten. Denn es war ja eine Saison, die ganz okay angefangen hat. Mhm. Ich fand spielerisch sehr gut. Bisschen wenig Punkte geholt aus den ersten Spielen, aber spielerisch wirklich sehr, 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 sehr gut. Und bis November sah es ja auch alles eigentlich ganz okay aus. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren wir nach dem Liga-Erfolg gegen Man City, glaube ich, Fünfter in der Liga oder so. Also es sah alles ganz okay aus.
Wilde Zeiten, ja.
Dann ist uns die komplette Mannschaft weggebrochen und davon haben wir uns nie wiederholt. Also Ange hat ja jetzt auch im Nachhinein klar kommuniziert, dass er einfach die Liga ab einem gewissen Punkt geopfert hat. Kann man natürlich jetzt im Nachhinein auch einfacher sagen, wenn man den Titel geholt hat,
ja,
in der Euroleague. aber ich meine, es stimmt schon. Also ich wisst ihr, wie viel Minuten Van de Ven in der Rückrunde gespielt hat in der Liga? So grobe Schätzung?
200.
500.
Ich würde sagen 100.
Okay, ein bisschen mehr waren es dann doch als die 100. Also er war bis zum 26.02.25 war er verletzt. Mhm. Und am 9.03. hat er sein erstes Spiel wieder gegeben. Da hat er 29 Minuten gegen Bournemouth gespielt. Und das Absurde, auf dieses Spiel folgend sind nur noch 200 Minuten dazugekommen. Nicht mal 200, also zwei Spiele dazugekommen. Zwei volle Spiele. Gegen Fulham war er nicht im Kader. Dann hat er 88 Minuten gegen Chelsea gespielt. Dann war er zwei Spiele nicht im Kader. Dann hat er eine Halbzeit gegen Forest gespielt. Dann war er die Sachen, die ich gerade als nicht im Kader beschrieben habe. Er war im Kader, hat aber nicht gespielt. Mhm. Dann war er dreimal im Kader, hat nicht gespielt. Dann war er gegen Aston Villa nicht im Kader und gegen Brighton hat er 66 Minuten gespielt. Also, es gibt natürlich noch viel mehr Spieler, aber wir haben in den letzten zwei Jahren ja häufig genug gesagt, dass an Van de Ven sehr, 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 sehr viel hängt, was unser Spiel betrifft. Und dass er als einer unserer besten Spieler eben in der Rückrunde 200 Minuten spielt, sagt halt super viel aus, auch wenn er natürlich verletzt war. Man hat ja, ist ja bei ihm gar kein Risiko mehr eingegangen. Der hat ja nur noch die Euroleague-Spiele gemacht.
Warte mal, wie viele Minuten waren es jetzt?
knapp 200.
Hey, habe ich doch gesagt, oder? Habe ich nicht 200 gesagt?
Du hast 200 gesagt, wir rechnen das jetzt nach. Ich mache den Rechner auf. 29 plus 88 plus 45 plus 66 sind 228.
Hey,
das sind nicht so viele.
Ihr müsst euch echt mal die Verletzungshistorie von Van de Ven ist auch so witzig, ne?
Ja, ich habe die gerade vor mir. Ich weiß nicht, ob ich es witzig oder traurig finde.
Ich meine, er war ja schon mal mit dieser Oberschenkelverletzung in Wolfsburg raus, offensichtlich. Aber
ja.
Es mehrt sich auf jeden Fall seit 23, 24. Fucking hell.
Naja, mal gucken. Vielleicht, er war ja jetzt bei anderen Ärzten. Vielleicht wird es ja besser. Who knows? Wäre natürlich sehr, sehr zu hoffen, weil er ein essentieller Spieler für Tottenham ist. Egal unter welchem Trainer, das ist elementar, dass er zumindest relativ häufig fit bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber zurück zum Thema. Die Rückrunde war unter aller Sau. Ich habe sogar damit gerechnet, dass wir noch schlechter waren, als wir es am Ende wirklich waren. Ich bin davon ausgegangen, dass wir in der Rückrundentabelle bestimmt irgendwie so zweitletzter waren. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir da safe Relegation-Form hatten. Das ist, soweit ich weiß, nicht der Fall. Nee, wir sind 17. Aber auch nur gerade so. Wir haben in der Rückrunde 19 Spielen 14 Punkte geholt. Leicester als 18. hat 11 Punkte geholt, Ipswich 7 und Southampton 6. Also es war schon eine Katastrophe in der Hinrunde. Es war auch nicht gut, da waren wir 11. mit 24, aber halt auch, weil die Rückrunde, die Hinrunde so ein bisschen in den Januar mit reingeragt hat. Ob ich das richtig in Erinnerung habe? Vielleicht auch nicht. Aber ja, Fakt ist, die Liga-Saison war eine Katastrophe. Die Form in den Pokalwettbewerben war deutlich besser. Im League Cup, wie ihr alle noch wisst, natürlich im Halbfinale gegen Liverpool ausgeschieden. Im FA Cup dann gegen Aston Villa, glaube ich.
Kann sein.
Ja, korrekt. Da hat Tell glaube ich, sein Tor gemacht. War nicht gut, aber ja, war okay. Und Euroleague sieht geil. Aber faktisch, es war eine sehr, sehr, sehr durchwachsene Saison. Und dementsprechend kommen natürlich auch diese Konversationen auf, ob man an Postecoglou festhalten sollte. Aber man darf eben auch wirklich nicht vergessen, dass es die Saison mit der schlimmsten Verletzungshistorie der kompletten Vereinsgeschichte war. Und dass man dann in der Rückrunde dann irgendwie alles dem Erfolg in der Euroleague untergeordnet hat. Und es am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung. Ist doch scheißegal, ob wir jetzt 14. werden oder 11. oder so, was weiß ich. Und wenn wir da am Ende nicht die Euroleague gewinnen, dann wäre ich eben lieber 17. und gewinne sie. Und bin mal gespannt, was wir jetzt noch haben. Wir haben jetzt ganz grob, wie gesagt, wir sind alle sehr, sehr unvorbereitet. Aber so grob habe ich noch Kategorien in unseren Chat geschickt. Mal gucken, ob euch dazu irgendwas einfällt.
Ja, wir können es ja mal durchgehen.
Genau. Max, weißt du noch, mit wem wir die Saison-Vorschau aufgenommen haben? Vor der Saison.
Warte, sagt nichts. Waren wir da nur zu zweit? War David auch dabei?
Nee, David
war nicht mit Janis, oder?
Nein. Nee. Das ist ein Externer, der nur einmal bei uns im Podcast macht.
Nur einmal?
Nur einmal?
Ja.
Hä? Wer war das denn?
Warte. Paul von Taktik-Krieg.
Ah, ja, natürlich. Ah, Entschuldigung. Ja, na klar, das stimmt. Kann mich noch erinnern, natürlich.
Weil wir da auch die zwei Spiele gegen die Bayern, er ist ja Bayern-Fan, hintereinander hatten.
Stimmt. Ach, das war nett. Ja, genau.
Und ich habe so ein bisschen, hatte natürlich jetzt keine Zeit, die Folge nochmal zu hören, aber ich.
Das wäre schön gewesen, das stimmt. Weh. Schade, ja. Das hätte ich auch mal machen
aber
sollen.
Aber ich kann mich noch an einige Takes erinnern. Und das, der, an den ich mich am besten erinnern kann, er hat damals gesagt, wir haben ja unsere Top 6 vorgestellt. Und er hatte Tottenham nicht in den Top 6.
Ja, das weiß ich noch.
Er hat dann gesagt, dass er davon ausgeht, dass Ange dann im Saison-Endspurt die Euroleague priorisiert und er dementsprechend nicht davon ausgeht, dass Tottenham in die Top 6 kommt. Und ich fand das damals so absurd.
Fuck, das hat er gesagt, echt? Mann, ja. Schlecht. Der Mann versteht was von seiner Materie auch, ja.
Ich gehe nicht davon aus, dass er gedacht hat, dass wir 17. werden, aber ein guter Call.
das glaube ich auch nicht.
Wir haben übrigens Tottenham beide auf Platz 3 getippt.
Ernsthaft? Fucking hell, Alter. Ja.
wow. Auch Liverpool hinter uns mit der Aussage, dass wir davon ausgehen, dass die Umstellung von Klopp auf Slot ein bisschen mehr crunchen könnte. Ja, war nicht der Fall.
Männer verstehen das von ihrer Materie.
Ja. War interessant. Aber ich finde das immer so schön, diese furchtbar schlecht alternden Takes irgendwie so im Hinterkopf zu haben.
Wen hatten wir denn auf 1 getippt?
Aber
Hatte ich nicht sogar Arsenal gesagt?
Wir haben beide Arsenal, beide Arsenal auf eins. Also wir haben zumindest
die treulosen Tomaten.
Janis schüttelt auf
den Kopf. Das war Jinxen. Das war halt so, wir wollten halt, ich glaube, also ich wollte auf jeden Fall negativ jinxen.
Okay.
Oder mich schon mal vorbereiten auf die Enttäuschung, die dadurch kommen würde.
Ich habe das damals tatsächlich geglaubt. Also ich hatte halt einfach, ich war der Meinung, dass City deutlich schlechter ist, also sich deutlich verschlechtert hat. Und das hat ja auch faktisch einfach gestimmt. Sie haben eine viel schlechtere Saison gespielt als sonst. Aber ich bin halt einfach nicht davon ausgegangen, dass Liverpool so gut ist. Und dementsprechend war die logische Konsequenz, Arsenal auf 1 zu tippen. Bin aber natürlich sehr froh, dass es nicht so gekommen ist. Bin auch in den nächsten Jahren total gespannt, wie es da ausschaut. Aber darüber brauchen wir jetzt noch nicht reden. Das machen wir dann am Anfang der Saison.
Ich habe gerade meine Notizen gefunden. Absteiger, Leicester, Ipswich, Southampton. Okay. Da war ich bestimmt auch der Einzige, der das gesagt hat, oder? Ich meine, es stimmt, aber...
Ich bin mir nicht... Ich glaube, ich habe was ganz Absurdes gesagt. Ich gucke das jetzt nicht
mehr. Du hast bestimmt Wolves gesagt. Ihr tippt immer die Wolves so schlecht.
Ich glaube, ich hatte keinen Hot-Take und habe dann einfach mal gesagt, ich gehe davon aus, dass alle drei Aufsteiger drin bleiben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Hot-Take.
Aber apropos Hot-Take, weil du gerade sagtest, Felix, ich würde es nicht gedacht, dass Liverpool so gut ist. Hot-Take waren sie auch gar nicht. Es waren einfach alle nicht so gut, weil Liverpool hat ja auch in Anführungsstrichen nur 84 Punkte. Also das war jetzt auch keine, das ist immer noch eine sehr gute Saison, so don't get me wrong. Das war jetzt keine Übersaison.
Nee, richtig.
Und jetzt, um jetzt mal das Lieblingsnarrativ der ganzen Arsenal-Fans, die ja sich jetzt damit trösten, dass sie irgendwie letztes Jahr mehr Punkte hatten als Liverpool dieses Jahr, ist natürlich kompletter Quatsch, aber zeigt ja schon so ein bisschen, dass, glaube ich, dieses Jahr generell die Liga allgemein ein bisschen ausgeglichener war. Und jetzt auch Liverpool.
Was, wie viele Punkte haben die?
Liverpool gehabt? 84?
Dieses Jahr hatte sie haben jetzt 84, genau.
Ja, Mann, 2017 hatten wir 86. Wir sind quasi auch Meister.
Korrekt.
Können wir auch machen. wir haben dann auf jeden Fall noch ein bisschen zu die Top 6 getippt. Ich habe Newcastle als Hot-Tag in die Top 4 oder Top 5 getippt. Das hattet ihr tatsächlich nicht. Das war das Einzige, was ich noch im Kopf hatte. Und dass ich Chelsea sehr weit oben hatte. Warst du auch nicht so von Maresca überzeugt.
Genau, da war Paul aber auch nicht überzeugt. Wir haben beide, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe als erste Trainerentlassung bei Chelsea Maresca auch gesagt.
Ich habe keine Ahnung, welche Trainerentlassung ich
hatte. Wer ist denn überhaupt die erste Trainerentlassung gewesen? Aber naja.
Southampton.
Erik Ten Hag war nicht der Erste, oder?
Southampton hat ja gleich mehrere Leute entlassen dieses Jahr.
Zwei jeweils gegen uns.
Ten Hag tatsächlich. Ja, 28. Oktober 24.
Ist bei den Wolves jemand entlassen?
Ja, ja.
Und ich
bin ja,
da nicht mehr
Gary
durch.
O'Neill.
Genau.
Die sind ja auch so ultra schlecht gestartet und dann haben wir noch die Kurve gekriegt.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich Erik Ten Hag gesagt habe. Es würde zu meinem Narrativ passen, aber ich weiß es nicht mehr. Könnt ihr jetzt fact-checken? Ich behaupte einfach mal, ich habe das gesagt. aber ja, es waren sehr, sehr viele unterschiedliche Takes da, die unterschiedlich gut gealtert sind. Eine der Sachen war aber natürlich wie immer der Spieler der Saison. Weißt du noch, was du damals gesagt hast?
Ich habe es jetzt blöderweise vor mir, also das ist jetzt nochmal.
Ach so.
Wisst ihr denn noch, die nicht dabei waren? Wisst ihr noch, wen ihr vorher gesagt hättet? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, ich weiß gar nicht, ob ich damals da schwierig beteiligt hatte.
Ich kann es sein, dass wir dich vergessen haben. Ich glaube, du hattest was eingereicht
und hast vergessen, das eins.
Ah, okay. Das war ein bisschen dusselig.
Schön.
Weißt du noch?
Janis, du warst damals noch nicht im Podcast dabei, aber weißt du noch, was du getippt hättest? Sehr viel Konjunktiv.
Ich gucke mir gerade den Kader der Saison an und ich finde es wirklich schwer, da jetzt im Nachhinein was so zu sagen.
Ja,
ist nee, echt keine Ahnung.
Ich habe ja zwischen zwei Spielern geschwankt. Einen davon hatten wir alle drei, also sowohl Max, Paul und ich. Das war Romero.
Genau.
Das war unsere offensichtlichste Wahl.
Daran erinnerst du dich noch, Felix, oder hast du auch irgendwelche Unterlagen?
Nee, das weiß ich wirklich.
Fucking hell, Alter, wirklich, ich weiß gar nichts mehr davon. Nicht schlecht.
Ich glaube, die Folge habe ich einfach gut vorbereitet. Ich kann mich teilweise nichts erinnern. Und ich habe aber den, quasi, es war so ein bisschen mein Hot Take in Kombination, war das Kulusevski-Spieler der Sowjet.
Wow, nicht schlecht.
Das ist so, das war das, was ich damals gesagt habe. Das war nach ein paar Testspielen, wo er schon gut war, aber noch vor seinem wirklich wahnsinnig guten Auftritten dann in der Hinrunde der Liga. Aber jetzt ist die Frage, wer ist denn Spieler der Saison?
Tja.
Wer ist denn der Spieler, den wir jetzt zum Player of the Season küren würden? Weil ich bin ja auch in der deutschen Tottenham WhatsApp-Gruppe, die mich manchmal ein bisschen aufregt, manchmal nicht. Und da wurde ja auch heiß diskutiert. Und ich sag mal so, mein Favorit, ich war der Einzige, der meinen Favoriten gewählt hat. Der Einzige. Aha. Wie sieht's bei euch aus?
Also, ich habe da eben drüber nachgedacht, über quasi Spieler der Saison und dann auch im Gegenzug natürlich Flop der Saison. Und mir fiel das richtig schwer, weil es hat jetzt kaum Spieler, also mal klar, man kann ein paar Namen nennen, aber es haben kaum Spieler A, über einen richtig langen Zeitraum extrem gut performt oder B, halt über die ganze Saison extrem scheiße performt. Es ist halt immer entweder kollektiv gut oder halt so, dass Spieler phasenweise sehr gut waren, wie beispielsweise Kulusevski, dann aber zum Saisonende oder halt zu anderen Phasen dann abgeflacht haben. Hm. Oder es waren halt eigentlich alle kollektiv scheiße. Hm. Deshalb fiel mir die Wahl sehr schwer. Aber ich hau mal gerade einfach ein paar Namen raus. Oder Felix, was wolltest du jetzt von uns den einen Namen direkt hören?
Nee, einfach, kannst ja ein paar Namen aufzählen. Ich habe auch zwischen ein paar geschwankt, mich dann auf einen festgelegt. Aber hau gerne ein paar Namen raus.
Also für mich, Contender für den Spieler der Saison sind für mich Pedro Porro. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt als einer der einzigen gefühlt die gesamte Saison gespielt hat und auch immer, finde ich, so sehr solide Leistungen gebracht hat und auch wieder an, ich glaube, 10 Toren beteiligt war diese Saison. Archie Gray und Lucas Beyerval sind für mich zumindest Contender, aber eher so, die kann man dann eher in andere Kategorien einsortieren. Kulusevski, jein, lange, würde ich mal sagen, Frontrunner gewesen, dann aber jetzt zum Schluss halt auch natürlich durch die Verletzung schwierig. Und dann jemand, der, glaube ich, mein Player of the Season ist, ich weiß nicht, vielleicht das andere auch eine andere für gestimmt haben, ist Dominik Solanke. Weil er jetzt am Ende der Saison, rückblickend betrachtet, dann doch auf 25 Scorer knapp gekommen ist, zwischenzeitlich auch verletzt war und halt auch wirklich wichtige Tore gemacht hat. Europa League gegen Frankfurt zum Beispiel, Neuzugang und natürlich auch mit einem ordentlichen Preisschild versehen, über 60 Millionen, ich glaube der teuerste Club-Neuzugang und dafür dann in der ersten Saison so abzuliefern. Wohl wissend, dass es auch noch andere Namen gibt.
Das ist ganz witzig, weil als Solanke vorgestellt wurde als Transfer, da haben Max und ich zusammen darüber nachgedacht, was er denn leisten müsste, dass er sein Preisschild gerecht wird. Wir haben damals gesagt, er müsste 20 Tore in der Liga machen. Die hat er nicht ganz erreicht.
Das hat er nicht erreicht, nee.
Würdet ihr denn trotz der Tatsache sagen, dass er ein guter Transfer war?
Ja.
Weil Max, du warst ja nie ein Fan. Also du hast dich ja immer so ein bisschen dagegen gewehrt.
Ja. Ach, jetzt fällt es mir schwer darüber, irgendwie was zu sagen. Jetzt ist halt irgendwie alles. Nein, das würde ich nicht sagen.
Klar. Dass er ein guter Transfer war?
Nee, dass er ein schlechter Transfer war. Ich würde sagen, es ist ein guter Transfer und da kommt ja auch noch viel. Davon gehe ich auch ganz sicher aus. Hatte ja auch so ein bisschen man hatte ja auch den Eindruck, hatte auch schon so ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten in einem Team, das ja auch nun die Saison nicht gerade geglänzt hat. Ja, so ein bisschen, also er hat schon immer auch, war ja immer da, also ja. Aber ich finde, es gab auch schon ein paar unglückliche Spiele. Ich erinnere mich an ein paar vergebene Chancen und so. Also.
Also ich fand ihn halt, als er ins Team gestoßen ist, so dritte, vierte Spieltag oder so, bis zu seiner Verletzung im Anfang Februar oder so. So fand ich ihn wirklich herausragend gut. Klar, hat er nicht immer die Scorer gesammelt, aber ich fand, er war essentiell für unser Spiel. Und als er dann verletzbar war, für mich auch klar, dass wir gegen Liverpool nicht weiterkommen. Also das Hinspiel hat er ja noch gespielt, da hat er auch das Siegtor vorbereitet. Aber danach war ich wirklich sehr, bin ich davon ausgegangen, dass das nicht reicht. Ich finde auch einen guten Transfer. Ich kann schon verstehen, dass sich bei der unfassbar hohen Ablösesumme Leute vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft haben, aber ich bin schon der Meinung, dass ein guter Transfer war und sicherlich auch ein Contender für den Spieler der Saison, der war es aber bei mir nicht. Also David hat meinen Spieler der Saison tatsächlich auch noch nicht aufgezählt. Wie
Ja,
sieht es bei euch aus?
ich hab's mir schon gedacht. Es ist auf jeden Fall, es gibt noch ein paar mehr Namen. Aber erstmal von euch, Max, Janis, was sagt ihr?
Was sagst du denn,
Also für mich ist auch, es ist die schwerste Kategorie von allen. Ich finde, David hat
Janis?
das schon ziemlich gut zusammengefasst, dass es so diesen einen richtigen Spieler nicht gibt. Solanke ist mir auch durch den Kopf geschwirrt. Brandon Johnson hast du jetzt nicht genannt. Dann würde ich vermuten, dass der gleich bei Felix kommt. Ich habe mir zu Beginn der Folge für genau diese Kategorie mal die Spielminuten aufgemacht, die alle Spieler gespielt haben. Und auf Platz 1 ist da Pedro Porro mit 680 Minuten Vorsprung auf den zweiten. Das sind 7,5, 90 Minuten Spiele, Abstand auf den zweiten. Und
Damn, Alter. Wow.
ja, es 9 Assists, 4 Tore, es fällt mir fast schwer, allein für die Availability und darüber, auch wenn ich in der Vergangenheit auch schon mal ein Pedro Porro-Kritiker war, man hat sich weniger über ihn aufgeregt, auch defensiv diese Saison, als in der Vergangenheit. Deswegen bin ich aktuell bei Pedro Porro, auch wenn es mir wirklich sehr, sehr extrem schwer fällt, in dieser Kategorie einen klaren Sieger zu benennen.
Finde ich eine sehr gute Argumentation. Also.
Ich finde, er hat auch ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
Ja.
Also dieses Jahr, also das hat Janis ja jetzt schon angesprochen, aber defensiv gab es deutlich weniger Szenen. Es gab es natürlich schon immer noch, aber deutlich weniger Situationen, wo ich mich richtig über ihn aufgeregt habe. Kommen wir auch gleich noch zu, aber sein Pendant auf der anderen Seite in der Verteidigung, der hat mich diese Saison wesentlich häufiger aufgeregt. Aber kommen wir gleich noch
Und
zu.
hat sich auch nicht
Max, was ist dein?
so entwickelt, auf jeden Fall wie Porro oder wie man das von ihm erwartet hat. Aber genau, da kommen wir gleich noch zu. Ja, Porro hatte ich jetzt gar nicht, also finde ich auch einen guten Call. Ich glaube, ich hätte Brandon Johnson gesagt. Obwohl der auch seine frustrierenden Momente hatte, aber ist ja unser Top-Torschütze, wenn ich mich nicht
Ja.
irre. Und
Jetzt
hat
so.
so viele auch durchaus wichtige Tore gemacht oder
Ja,
zumindest ein
absolut.
auf jeden Fall sehr wichtiges
Absolut.
Tor gemacht. Oder? Also ich finde, man kann da auch. Also, ich gehe auch mit allen Picks bisher mit, aber ich würde jetzt einfach mal Brandon Johnson sagen.
Ja, Brandon Johnson ist auf jeden Fall auch ein absolut verdienter Call, würde ich sagen. Hatte aber auch, glaube ich weiß gar nicht mehr, ich kann das gar nicht so genau beziffern, wann das war, aber er hatte auch, ich glaube, zwischenzeitlich in der Saison mal einige sehr schwache Phasen. Klar, viele Scorer so rein auf dem Papier, auch wichtige Scorer. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, so vom Gefühl her, I don't know, ich weiß nicht, aber ich glaube, einen Namen, den wir noch gar nicht genannt haben, ich bin mir nicht sicher, ich bin nämlich nicht in der WhatsApp-Gruppe, Felix, daher weiß ich das nicht. Aber
Also, ich
ich
würde es
glaube,
mal so
dass du einen
sagen:
edgy
Mein
Pick
Spieler wurde immer
hast.
noch nicht
Ja,
genannt.
ich glaube, ich weiß nämlich, wen du meinst. Und wir haben nämlich sogar schon mal vor, ich glaube, 2, 3 Monaten mal im Podcast darüber gesprochen und da hatten wir auch gesagt, so ja, Stand jetzt könnte das der Player der Saison werden. Redest du von Jed Spence?
Nein,
Wow, das
aber
wäre jetzt
ja.
auch.
Also Jed Spence, der war halt, weil er in die Saison gekommen, in die Mannschaft gekommen ist und halt absurd gut war, diese ein, zwei Monate, hat er natürlich irgendwie einen Shout verdient gehabt, aber dafür war halt der Saisonendspurt einfach zu schlecht für. Also der hat ja seinen Platz einfach ganz klar wieder an Udogie verloren. zu Recht, der einen massiven Leistungsaufschwung hatte. Also wie gesagt, mein Spieler wurde, wenn ich ihn jetzt nicht überhört habe, immer noch nicht genannt. Brandon Johnson war er es nicht. Dafür finde ich ihn zu frustrierend. Er war am Anfang, das ist auch wirklich schlecht. Da gab es ja auch dieses Ding, das er dann sein Social Media deaktiviert hat.
Das wollte ich auch gerade sagen,
Solanke, ich habe mir mehr von ihm erhofft, auch wenn ich ihn sehr gut fand. Kulusevski, den ich ja über alles liebe, den kann ich nicht nennen, weil er war ab der Rückrunde halt einfach entweder furchtbar platt oder einfach verletzt. Die Hinrunde war herausragend gut, aber und da war er auch ganz klar der Spieler der Saison, wenn man jetzt nur auf diese Phase guckt. Aber und Porro ist auch ein sehr guter Shout, über den ich nicht wirklich nachgedacht habe, aber mein Spieler der Saison ist James Maddison.
Ja.
Der über die komplette Saison hinweg einfach auf einem wirklich guten Niveau performt hat und in den wichtigen Spielen für mich häufig der mitbeste Spieler war. Und ich finde, aktuell merkst du seinen Ausfall so krass, wenn er mal nicht dabei ist, dass ich, klar, er hatte auch so seine Spiele, in denen er nicht so gut war, aber ich habe ja auch gesagt, so er entscheidet, ob wir die Euroleague gewinnen oder nicht. Und klar, das Finale jetzt nicht gespielt, aber bis zum Finale hat er uns halt einfach getragen. Also halt in den relevanten Spielen. Und daher, ich scheine hier wirklich sowohl in der WhatsApp-Gruppe als auch hier ein bisschen allein damit auszustehen, aber in einem Jahr, in dem keiner so richtig rausgestochen ist als der Spieler der Saison, ist James Maddison für mich der auch 23 Scorer hat.
Ja,
also Brandon Johnson hat in 5 Spielen halt auch nur 2 mehr, ne? Nee, einen mehr sogar nur.
Ja, nee, das,
nee, 2
das,
mehr.
Das ist ein guter Call. Ich finde halt, du sagtest halt so, du hast gesagt, in den wichtigen Momenten. Aber sehe ich nicht so, weil, oder nur bedingt so, weil ja, okay, Europa League stimmt, aber da war es jetzt halt auch in der Crunch-Time jetzt gegen Bodo hat dann halt Solanke zwei Buden gemacht oder so. Und Maddison war, ich glaube, im Hinspiel hat er auch noch gespielt, ich bin mir gar nicht ganz sicher, war ja auch sehr super wichtig, also auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt auch mal so seine Premier League, so die Saison in der Premier League anschaue, hat er auch gut gescored, Assists, Tore und so weiter, aber halt auch teilweise in der ersten Saisonhälfte oder halt in, sag ich mal, Spielen, die jetzt eher, ich will nicht sagen unwichtig sind, aber halt, weißt du, von den Big Moments her, das fehlt mir halt so ein bisschen. Ich stimme dir vollkommen zu, dass er, sag ich mal, über die gesamte Saison gesehen sehr konstant performt hat, was ja zum Beispiel letztes Jahr war, ja am Anfang einfach absurd gut und dann zum Ende hin, dann hat er halt nicht mehr so richtig in Form gefunden. Das war dieses Jahr anders, dass er über einen längeren Zeitraum bis zu seiner Verletzung eigentlich eine gute Stütze der Mannschaft war, aber mir haben halt so diese Big, Big Moments noch so ein bisschen gefehlt. Aber das ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, glaube ich.
Ja, also ich glaube, wir sind uns ja auch einfach einig, dass es viele Spieler gibt, die so auf einem ähnlichen Niveau waren.
Klar.
Wir sind natürlich auch 17. in der Liga. Es ist irgendwie schwer, so diesen ganz klaren Play of the Season rauszuholen, weil niemand so extrem rausgestochen ist, außer halt Kulusevski in der Hinrunde. Aber halt nur in der Hinrunde. Und viele, und ich glaube, da kann ich direkt zur nächsten Kategorie dann überleiten, würden, glaube ich, auch Lukas Berrywall als Spieler der Saison bezeichnen. Der ist für mich aber eben, wir haben jetzt Kategorie so Talent der Saison, Breakout Star, so ein bisschen zusammengeworfen. Das ist für mich halt Lukas Berrywall, weil ihn zum Spieler der Saison zu küren, ist ein bisschen too much, wenn er die Hinrunde halt quasi keine Rolle gespielt hat. Die Rückrunde war saugut und für sein Alter ist es eine unfassbare Entwicklung, aber für einen Spieler der Saison musst du halt meiner Meinung nach über die Saison hinweg performen und das hat er halt einfach faktisch nicht, weil er eben diese Phase gebraucht hat, um anzukommen, was überhaupt nicht schlimm ist, aber reicht halt für mich für den Player of the Season nicht, aber für den Breakout-Star-Talent der Saison einfach definitiv, denn er war in der Rückrunde eine unfassbare Stütze der Mannschaft.
Ja. Für mich auch definitiv die Wahl.
Ich hatte ja schon, bevor er überhaupt ein Spiel für uns gemacht hat, angekündigt, dass ich sein größter Fan bin. Deswegen fällt auch hier die Wahl auf ihn bei mir. Bei Madison war halt auch so ein bisschen das Problem, ihm den Spieler der Saison zu geben, dass er halt die letzten Spiele nicht gespielt hat, um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Wir hatten vor dem Halbfinale, glaube ich, drüber geredet, dass wir einen Madison in Form brauchen, um die Euroleague zu gewinnen. Haben wir jetzt doch nicht gebraucht. Aber deswegen finde ich deine Wahl auf keinen Fall verwerflich oder einen großen Hot Take Madison zu nehmen. Aber Bergwall hat jetzt die letzten Spiele auch nicht gespielt. Deswegen allein dafür, finde ich, sollte man ihn den Spieler der Saison nicht geben können. Du hast ja auch schon angesprochen, Hinrunde keine große Rolle gespielt. Und nächste Saison könnte anders aussehen, aber aktuell ist er weit davon entfernt, der Spieler der Saison zu sein. Aber Breakout-Star definitiv, allein für die Entwicklung und für die Leistung. Klar, Archie Gray kann man auch nennen, hat seine diversen Jobs, die er machen musste, auch out of position, sehr respektabel gemacht. Aber für mich ist auch ganz klar die Wahl auf Lukas Berdywall da.
Ja, ich bin Archie Grayson. Der sollte hier eine Erwähnung finden, aber sag mal, sein Leistungsniveau aufs Ganze bezogen. Er hat natürlich auch nur out of position gespielt, aber war noch nicht auf dem eines Lukas Perry, der natürlich sich einfach in die Mannschaft gespielt hat und festgespielt hat. Also er ist einfach klarer Stammspieler, wenn du jetzt aktuell das beste Tottenham-Team aufstellen würdest. Das ist Archie Gray noch nicht. Das muss er auch mit 19 noch nicht. Oder ist er noch 18? Weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung.
Aber ja, sollte hier Erwähnung finden. Stimmt ihr damit überein, David und Max?
Ja.
David? Also ich schon.
Genau, ich habe als Breakout-Star, weil der jetzt auch kurz mal angesprochen wurde, kann man hier natürlich auch Chad Spence mal kurz nennen. Also der so dieser klassische halt Breakout-Star ist, der eben seine Erwartungen massiv übertroffen hat, aber eben gegen die Leistungsfähigkeit eines Berrywall über die komplette Rückrunde hinweg kann er da meiner Meinung nach auch nicht mithalten.
Ja, zumal er auch Jed Spence auf Tottenham-Level gesehen schon wie Breakout-Stars, weil damit halt niemand gerechnet hat, aber auf so Senior-Level-Fußball hat er doch schon ein paar mehr Spiele auf dem Buckel als jetzt ein Berrywall zum Beispiel. Deshalb finde ich, passt da die Bezeichnung Breakout-Star eher zu ihm als zu Spence.
Ja. Kommen wir zum Flop der Saison. Weißt du noch, also du hast ja deine Notizen vor dir. Max, weißt du noch, wen du da als möglichen Flop der Saison damals genannt hast?
Yes. Weiß ich noch.
Ich weiß es auch noch bei
Moment
mir.
mal.
Ich weiß auch tatsächlich noch, wen Paul genommen hat.
Ah ja, ich hab's genommen. Ja, ich weiß.
Mein Flop der Saison war vor der Saison eben Bissouma.
Ja.
Bin ich davon ausgegangen, dass er keine gute Saison spielt. Das hat er auch faktisch nicht. Aber dann ist die Frage, ob du dir mit dem Halbfinale und dem Finale ihn dann als Flop der Saison
Nee,
bezeichnen
nicht
kannst.
wirklich, oder? Nee.
Wenn man die drei Spiele rausrechnet, dann ist er für mich da absolut ein Call für. Aber die drei sind halt leider ein bisschen arg gut.
Ja.
Paul hat Sonny genannt damals. Und wen hast du genannt?
Ich habe Spence genommen. Warum auch immer.
Also,
Ich wusste gar nicht, dass der noch eine Rolle spielen sollte damals. Also, dass der eigentlich, keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber ich habe scheinbar
der
Spence
hat ja
genommen.
hat er ein paar Vorbereitungsspiele gehabt. Vielleicht und da haben ja auch ein paar Leute darüber gesprochen, ob er
Naja.
nochmal eine Rolle spielen könnte. Vielleicht war dein Take
Das
deshalb.
kann sein, ja.
Ich habe mal einen.
Ich finde.
Ja, nee, sorry, Felix, für den Gedanken noch zu
Ich
Ende.
wollte nur sagen, das ist die Kategorie, die ich brutal schwer fand.
Ja, ich auch.
Weil es gibt halt so viele Spieler, die einfach nicht gut performt haben, die irgendwo eine Enttäuschung sind. Aber dann bei denen es relativ klar war, wie ein Bissouma, der ja wirklich. Wir haben da vor 2, 3 Monaten noch darüber gesprochen, dass der hundertprozentig verkauft wird. Und er ist wahrscheinlich immer noch ein Verkaufskandidat. Aber mit den letzten Spielen in der Euroleague musst du dir halt schon die Frage stellen, okay, es steckt in ihm vielleicht nicht doch der Spieler, von dem wir eben immer gehofft haben, dass er der ist. Dann ein Destiny Odogi, den wir ja gerade schon mal kurz angerissen haben, der ja wirklich bis Ende April oder so bodenlos schlecht war. Also wirklich, den fand ich ja für mich klar der schlechteste Tottenham-Spieler der Saison. Der dann hinten raus aber auch wieder gut war. Und dann finde ich es wirklich, wirklich schwer, einen Namen zu nennen. Ich habe jetzt einen, der probably relativ unpopular ist, aber weiß nicht. Wen habt ihr so?
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Traut sich jemand.
Scheint es alle schwierig zu finden.
Ja. Nee, ich hab so tatsächlich was, aber es ist, glaube ich, ein Hot Take.
Ich habe
ja auch einen.
Ich weiß nichts wirklich. Keine Ahnung.
Also du hast keinen, den du nennen würdest?
Ich hätte ehrlicherweise ein bisschen über Archie Gray geredet, aber ich merke, da bin ich auch verloren. Also das seht ihr nicht so.
Archie Gray?
Ja. Ich also fand ihn nie so
gut. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. So.
Aber ich fand ihn immer eigentlich, dafür, dass ich halt wirklich gedacht habe, da kommt jetzt der nächste, der englische Superstar, fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber vielleicht waren da auch meine Erwartungen zu hoch. Also,
das
ich habe nicht gut genug zugeguckt die Saison.
Das finde ich
richtig. Er hat ja nur out of position gespielt.
Ja, ich weiß, aber irgendwie.
Aber Janis, du bist ja auch nicht komplett anderer Meinung.
Nee, also ich habe kurz drüber nachgedacht. Out of position fand ich ihn noch am besten. Ich fand in den paar Spielen, die er dann im Mittelfeld gespielt hat, war er nicht so Bombe. Ja.
Es ist natürlich auch die schwierigste Position im Weltfußball, meiner Meinung nach. Also diese Lone Six, und dafür braucht er halt Anpassungs-, also Zeit für die Anpassung. Also ich finde, dafür, dass er hat ja eine ordentliche Saison gespielt. Also natürlich mit ein paar Spielen, die nicht so gut waren, aber ich finde, dass er einen wirklich okayen Job auch als Innenverteidiger gemacht hat, was er ja vorher noch nie gespielt hatte. Also Rechtsverteidiger hat er zumindest schon mal gespielt bei Leeds, aber ich finde, als Innenverteidiger hat er das ja noch wirklich auch noch ganz, ganz solide gemacht. Und ja, ich meine, am Ende des Tages ist es natürlich auch mal eine Frage der Erwartungshaltung, aber ich würde diese Sache von, da kommt der mögliche nächste englische Superstar zu uns, das würde ich noch nicht mit Nein beantworten. Nein,
auf gar keinen Fall.
Ja.
Ich auch nicht.
Ich finde das, deswegen. Ich finde das auch ein bisschen zu harsch.
Zu hart, gesagt. Okay. Na, dann sagt mal, wenn. Achso, nee, ich will dich nicht unterbrechen. Verteidige.
Alles gut, ja, jetzt kommt meine Verteidigungsspiel. ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Also, wo wir eben auch beim Thema so Minuten und so waren. Also, ich hab das ja eben so ein bisschen in den Raum geworfen. So, er wäre ein Contender für meinen Player of the Season.
Ja.
Was ich auch darauf fußt, dass er halt. Also, der Typ kam letzten Sommer zu uns, hatte vorher nie Premier League gespielt, nur Championship. 18 Jahre alt, ist jetzt im März 19 geworden. Ich glaube, das vergisst man auch sehr schnell, wie jung das eigentlich ist. Ja. Stand in 60 Spielen im Kader, 60 in einer Saison, hat 46 Spiele gemacht und 3200 Minuten gespielt. Das sind die fünf meisten im gesamten Kader. Und davon ein Großteil in der Verteidigung, in verschiedene Positionen, rechter Verteidiger, Innenverteidiger, linker Verteidiger. Ich habe gerade mal geschaut, der hat zwischen Anfang Dezember und Ende Februar, also zwischen dem Spiel gegen Bournemouth und dem Spiel gegen Manchester City, hat der in der Premier League, nur in der Premier League, von den anderen Wettbewerben will ich gar nicht anfangen, hat der fast jedes Spiel 90 Minuten gespielt. Durch. So. Und ja, natürlich waren auch viele schlechte Spiele dabei, wo er sicherlich dann auch mal einen schlechten Moment hatte. Aber das war jetzt nicht alles komplett sein Verschulden. Im Gegenteil fand ich dafür, dass halt, wenn du die Situation mit einbeziehst, 18 Jahre alt, neuer Verein, auch wahrscheinlich sehr überspielt, finde ich, hat das eigentlich noch ziemlich ordentlich gemacht. Und ich stimme Felix auch zu, der Typ kann immer noch the next big thing werden. Deshalb, er ist nicht der Player of the Season, aber also Flop of the Season, meiner Meinung nach weit gefehlt.
Okay.
Ja, finde ich auch sehr, sehr hart.
Es tut mir leid, das war jetzt
ich lasse mich da gerne überzeugen. Nein, das finde ich ja sehr gut. Finde ich sehr gut.
Weil wir ja bei Sachen und bei den bezüglich Verfügbarkeit waren. Ich habe über zwei Spieler sehr intensiv nachgedacht. Und zwar Richarlison und Odobert. Mhm. Einfach, weil die beide eben halt über die komplette Saison hin so wenig Spiele gemacht haben. Bei Odobert hat es fast noch ein bisschen mehr wehgetan, weil er halt, wir haben vor der Saison eben gesagt, dass wir dringend einen Top, also einen Elite-Flügelspieler brauchen. Mhm. Den haben wir dann schon mal nicht bekommen und mit Odobert halt ein sehr vielversprechendes Talent, aber halt nur erstmal ein Talent. Und dann hat er über die komplette Spielzeit halt nur 1000 Minuten gemacht, also in allen Wettbewerben zusammen. Und das ist schon sehr wenig. Ich finde es too much, ihn als Flop der Saison zu bezeichnen, weil ich sehr viel Potenzial in ihm sehe. Aber ich finde, Erwähnung sollte er hier schon finden. Jetzt nicht auf seine Leistungsfähigkeit bezogen, aber halt so oft in, dass er halt so als Personalie einfach enttäuschend war. Richarlison halt aber auch, der jetzt in den wichtigen Spielen auch in der Euroleague dann halt auch überzeugt hat, da wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat, aber halt ultra wenig gespielt hat. Ich habe mich jetzt aber für einen Spieler entschieden. Warte mal, hat David jetzt überhaupt schon seinen Spieler genannt?
Nee, doch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir fast sogar den gleichen haben, wenn wir über das Thema Availability sprechen.
Ich habe keinen weiteren, also mein Flop der Saison ist jetzt nicht Availability. Also ich, okay.
Sag doch mal, wen ihr habt.
Genau, also ich, meiner ist einfach ein Spieler, das ist ein bisschen hot, aber vor der Saison dachte ich, er ist ein klarer Stammspieler, er ist elementar für unser Spielsystem. Er ist quasi, ich habe ihn häufig in der vergangenen Saison als Kleber der Mannschaft bezeichnet und ich bin davon ausgegangen, dass er den nächsten Schritt geht und den ist er faktisch nicht gegangen. Ob er jetzt der Flop der Saison ist, aber die Enttäuschung der Saison ganz persönlich ist für mich Pape Sarr.
Ja.
Ja. Janis, was meinst du?
Es ist tatsächlich auch der Name, auf den ich mich eben so ein bisschen festgelegt hatte. Der ist jetzt 22, mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung. Mhm. Hat jetzt auch ein ganz gutes Finale gespielt. Mhm. Deswegen fiel es mir schwer, aber ich weiß nicht, das ist mir zu wenig aktuell. Ich glaube auch, dass es ein Hot-Tag ist, aber es ist eben auch der Name, auf den ich gekommen bin.
Fair.
Ja, also ich finde, ich stimme euch vollkommen zu. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Flop bezeichnen würde, aber es ist halt immer schwierig, jetzt den einen Flop auszumachen. Aber es ist absolut richtig, dass man sich so ein bisschen fragt, okay, wo geht die Reise hin? Er hat jetzt nicht die Saison über jetzt bodenlos schlecht performt, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall ausgeblieben.
Er hat seinen Stammplatz halt auch einfach ganz klar verloren. An den 19-Jährigen. Ja. Oder damals noch 18-Jährigen. Ja. Also er war nicht bodenlos schlecht, aber er hat mich wahrscheinlich von allen Spielern am meisten enttäuscht, wenn man Udo Gi so halb rausnimmt. Aber der war halt im Saisonendspurt dann wieder sehr gut. Ich würde mal behaupten, Davids Pick spielt in der Innenverteidigung.
Jawohl. Ist aber auch ein Hot Take. Ist auch ein Hot Take. Also für mich ist mein Flop der Saison in der Verstrichen ist Christian Romero, weil er. Ich weiß, das ist hot, aber er hat, glaube ich, 17 Spiele in der Premier League gemacht. Hat mich in diesen 17 Spielen. Ja. Es ist jetzt nicht so, es ist auch wieder so, er hat jetzt nicht schlecht gespielt. Und er ist auch, das muss man schon auch sagen, das haben wir auch, glaube ich, häufiger immer hier im Podcast gesagt, er ist schon für den Spielstil von Ange auch sehr wichtig. So. Aber, und das, vielleicht ist das auch so ein bisschen die persönliche, so ein bisschen persönliche Enttäuschung mit reingemischt, da gab es ja auch dann zwischenzeitlich mal so Wechselgerüchte und irgendwelche Zitate und er ist für mich. hat sich über weite Teile der Saison nicht so verhalten, wie ich das von einem Vizekapitän erwarte. Hat darüber hinaus halt sehr wenig Spiele gemacht. Zum wiederholten Mal übrigens. Das ist jetzt nicht die erste Saison, wo er sehr lange fehlt. War nicht der Rückhalt, den ich mir, sag ich mal, erhofft habe. Und von dem ich auch weiß, dass er es sein kann. So. Deshalb ist es, glaube ich, subjektiv gesehen für mich irgendwie so ein bisschen der Flop oder eine Enttäuschung. Wobei ich natürlich auch, ich auch sehe, dass es da Argumente gibt, die dagegen sprechen und das vielleicht ein bisschen zu hart jetzt ist, genauso wie Max Archie Gray zum Flop der Saison gekürt hat. Aber es ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen emotional mit eingemischt.
Ja, aber eine Enttäuschung ist ja auch immer eine Frage der Erwartungshaltung und ich kann ja auch mal kurz darauf zurückgehen. Sowohl Max, Paul und ich hatten ja Romero auch als Contender, als Spieler der Saison. Wir haben ihn jetzt als Spieler der Saison nicht ein einziges Mal erwähnt und das sollte er auch nicht sein, weil er ist furchtbar in die Saison gestartet für seine Verhältnisse meiner Meinung nach. Mhm. Also er hat deutlich unter seinem Niveau performt und dann ist er lange ausgefallen, dass er jetzt hinten raus in den wichtigen Spielen halt wieder essentiell war und Romero ist in Topform halt meiner Meinung nach immer noch, was heißt immer noch, ist halt einer der besten Innenverteidiger der Welt, mal locker in den Top 3 der besten Aufbau-Innenverteidiger der Welt für mich. Ich wäre jetzt nicht mein Flop, das ist so, aber ich kann die Enttäuschung halt total nachvollziehen, weil er, wenn du davon ausgehst, dass du ihn als einen oder den Spieler der Saison nennst und dann hinten raus er es ja eindeutig nicht ist, kann man ihn schon nennen. Für mich war er halt dann in den wichtigen Spielen dann einfach zu gut. Also er war halt gegen United im Finale der klar beste Spieler auf dem Platz für mich. Und das alleine sorgt für mich dafür, dass man ihn nicht nennen kann. Also würde ich ihn nicht nennen, aber ich kann zumindest verstehen, wo deine Enttäuschung herkommt.
Ja.
Wie sieht's bei euch aus?
Habt ihr noch irgendwas zu Romero zu sagen? Recht hart, glaube ich auch. Ich dachte, du kommst mit Innenverteidiger mit Dragosin an. Weil den, das ist ja, glaube ich, eigentlich so, habe ich ein bisschen vergessen, ist ja eigentlich so ein bisschen, das ist ja eigentlich das Offensichtlichste, oder? Weil der hat selten gespielt, war verletzt und wenn er gespielt hat, sah es halt wirklich auch nicht gut aus.
Ja, ist eine Frage, auch dann der Erwartungshaltung, ja, war halt schon einer der schlechtesten Spieler, Punkt.
Ja.
Er ist halt einfach vorne und hinten der falsche Spielertyp für unser System, also massiver Flop-Transfer.
Ja.
Das ist eher ein Flop der Vereinsführung, dass ich mich da auf ihn fixieren möchte.
Ja, mal abwarten. Vielleicht kriegt er noch ein zweites Leben.
Keiner von uns hat Sonny genannt. Möchte ich nur mal kurz erwähnen.
Das fühlt sich auch sehr hart
an. Weil er ja, ich finde es auch slightly albern, weil er dafür dann halt doch wieder mit 17 Scorern aus der Liga geht. Er hat hundertprozentig hat er abgebaut. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ihn als den Flop der Saison zu bezeichnen, fände ich auch ein bisschen too much. Mhm. Aber lass uns das Thema mal zumachen.
Ganz kurz noch. Mhm. Erwartungshaltung ist natürlich am Boden gewesen. Aber ich muss ihn in dieser Kategorie noch einmal kurz erwähnen. Timo Werner, wir verlängern die Leihe. Winter ist er quasi aus dem Kader gestrichen. Nach dem 4. Januar noch einmal 8 Minuten gegen City und sonst gar kein Spiel mehr. Mhm. Das war natürlich ein Flop mit Ansage.
Aber hey,
das war so absurd.
I came here to win trophies.
Das ist schon wieder, das war das Highlight seiner Saison eigentlich, oder? So der Spruch. Auf jedem Foto zu sehen mit Medaille.
Vor der Saison von Nico Williams und Co. geträumt. Und dann am Ende bekommen wir Timo Werner und einen weiteren Flügelspieler, der in großer Saison einfach verletzt ist. Das ist schon einfach nur, wenn man es so hart mal betrachtet, ist schon heftig. Und ja. Aber lass uns mal zum Spiel der Saison ganz kurz übergehen, das ist noch ganz, ganz kurz. Ist euch irgendeins in Erinnerung geblieben, wo ihr sagt, das hat euch am meisten begeistert, am meisten Spaß gemacht?
Naja, also was soll man da sagen, oder?
Eine offensichtliche Antwort natürlich, aber genau. Mal davon abgesehen, gab es glaube ich schon ein paar ganz geile Spiele auch, interessanterweise, obwohl ja auch viele wirklich sehr, 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 sehr schlecht waren. Also zum Beispiel das ganz am Anfang der Saison, das 0-3 gegen Manchester United auswärts, das war schon echt ein geiles Spiel, das 0-4 gegen Manchester City auswärts. Oder auch das 4-1 gegen Aston Villa zu Hause. Alles noch vor Dezember. Danach ging es dann irgendwie bergab. auch das 1-0 gegen Liverpool im EFL Cup war, glaube ich, ganz gut.
Ein gutes Spiel.
Und für mich persönlich auch das 1-0 gegen Frankfurt auswärts, auch wenn ich im Stadion war. Das war schon auch auch natürlich nicht das schönste Spiel, also bei weitem nicht das schönste Spiel, aber es war trotzdem irgendwie es war dann so wissen dieser Paradigmenwechsel jetzt zum Saisonendspurt und auch eine geile Stimmung irgendwie, deshalb für mich auch noch ein besonderes Spiel auf jeden Fall.
Mein ganz persönlichen Favoriten, also abgesehen vom Euroleague-Finale halt, aber das Spiel fand ich ja nicht geil. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber halt der Ausgang hat Spaß gemacht. Aber mein ganz persönliches Spiel der Saison ist der 13-0 Heimerfolg gegen Elfsborg.
Ja,
weil wie auch. Häufig sieht man es denn, dass drei Jugendspieler in einem Spiel treffen und das entscheiden? Das ist so, ich glaube, da werde ich in Jahren noch drüber nachdenken, dass da Dane Scarlett, Achai und Mikey Moore ihre ersten Tore für den Verein gemacht haben. Und vielleicht ja für ein, also ich weiß, wer weiß, wie es bei Achai und Dane Scarlett weitergeht, vielleicht auch die einzigen für ihren Jugendclub. Und das hat so Bock gemacht am Ende, dass das ist so ganz persönlich mein ganz persönliches Highlightspiel der Saison war.
Und bei dir auch, Janis?
Hast du noch eins?
Nö, ich hätte jetzt Europa League einfach gesagt.
Ja. Bei mir auch, als Felix die Kategorien reingeschickt hat bei Spiel der Saison, mein Kopf ging direkt zu diesem Spiel. Ich saß da vorm Fernseher. Man kann mich so sehr mit U21-Spielern sowieso schon und dann noch mit Jugendspielern ködern und ich hatte so viel Spaß bei diesem Spiel. Felix hat schon alles dazu gesagt. Es war eine absolute Freude. Ich werde auch noch die nächsten Jahre da zurückdenken. Das ist meine persönliche Nummer 1, wenn wir mal den Pokalsieg, den Euroleague-Sieg ignorieren kurz.
Ja, schön.
Dann Tor der Saison. Das hatten wir die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr was habt, weil ich mir ist tatsächlich kein Tor wirklich in Erinnerung geblieben.
Mir auch nicht.
Ich hatte ab heute ganz zufällig, weil es hochgeladen wurde, lange bevor ich wusste, dass wir heute aufnehmen, habe ich die All Goals and Assists von Dejan Kulusevski gesehen. Und da ist mir dieser eine halbe Lupfer ins Tor dann eingefallen, wo er an der rechten Kante des Strafraums steht und den dann über die komplette Verteidigung in den Torwart in Winkel schlänzt, also mehr so als Lupfer. Das war jetzt noch eins, wo ich mir dachte, das war irgendwie ganz cool. Aber irgendwie gab es, vielleicht vergesse ich auch eins, aber so rein von der Ästhetik her, kein Tor, was mich so krass begeistert hat. Es gab natürlich das Tor von Brandon Johnson oder Luke Shaw, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Aber so rein von der Ästhetik her fällt mir jetzt keins ein, wo ich sage, das war jetzt übertrieben krass. Habt ihr da eins?
Wisst ihr, welches als Tor der Saison gewählt worden ist von den Fans, glaube ich?
Ich habe es auch gerade offen, deswegen ist
es. Ja, okay. Ich hatte es gar nicht mehr. Also, wusstest du das noch?
Nee, gar nicht.
Auch mal raus.
War das überhaupt gewollt? Man nennt das scheinbar Olympico-Tor. Wusstest du das? Wusste ich auch nicht.
Von Im Zuge von dem Tor, damals habe ich es auch zum ersten Mal erfahren, dass man das so nennt.
von Son, wo er direkt von der Ecke den. War das gegen United? Sag mal, gegen wen war denn das jetzt? Genau.
Ja, so, gegen United. 4-3 genau. Sieg.
Ja. Wo er direkt den Ball von der Ecke ins Tor schießt.
Ja, fair. Denn das Olympico, das habe ich da in dem Zusammenhang auch das erste Mal gehört. Und sagen wir mal, ist ein fairer Punkt, aber war halt nicht so wirklich gewollt. Das ist wie wenn du das Petro Porro-Tor gegen Bodo Glimt. So, ja, okay, aber wenn ich an das United-Spiel denke, dann denke ich immer die Fraser Forster-Gegentore und nicht an Sonny daher. Keine Ahnung, also es ist schon ein fairer Pick, kann man machen, aber weil ist jetzt auch irgendwie nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Nee, mir auch nicht.
Ich habe nur eins.
Ja.
Das ist jetzt gar nicht so, glaube ich, so ein krasses Tor, aber es ist mir einfach in Erinnerung geblieben. Deshalb will ich es noch einbringen. Dieses Tor im irgendwie alle gegen Manchester United. In dem ich war auch oft gegen die gewonnen dieses Jahr. Im 13-0 Auswärtssieg, dieses Tor, wo Van de Ven über den halben Platz sprintet. Falls ihr euch noch daran erinnert. Und dann, ich glaube, es ist Kulusevski oder Brandon Johnson, der dann letztendlich den Ball jetzt nicht sonderlich schön irgendwie reinschiebt, aber einfach dieser Van de Ven Sprint. Da muss ich dran denken.
Yes. War auch eins, da habe ich nicht genommen, weil nur die Vorlage so krass war, aber hätte man natürlich auch nehmen können. Was wolltest du sagen, Janis?
Die Eins für mich ist hier aber, ich bleibe da emotional in der letzten Kategorie. Nicht das größte Weltklasse-Tor, aber für mich ist das Tor von Ajay. Der kommt rein, 4 Minuten in seinem Debüt, zieht in die Mitte, Scarlett legt ab, er nimmt noch einen Kontakt schön unten in die Ecke, der Knierutscher, die ganze Ästhetik, die Story, alles an dem Tor ist, für mich ist es irgendwie einfach die Eins.
So eine Überzeugung, ne? Also es ist, als hätte er das schon 150 Mal auf Top-Niveau gemacht, dass er genau diesen Laufweg nimmt. Und weil so jetzt beispielsweise das Mikey Moore-Tor, das sieht ja deutlich unästhetischer aus. Also das Ajay-Tor, es wirkt halt wirklich so, als hätte er das schon 1000 Mal gemacht. Ist auch ein absolut fairer Pick. Max, hast du deinen schon genannt?
Ich habe keins wirklich. Ich würde auch Europa League jetzt schon wieder ganz langweilig sagen. Keine Ahnung.
Fair enough. Und zum Abschluss, das habe ich euch nicht gesagt, aber ich, weil es wichtig ist, wir machen das so ein bisschen als Quickfire, weil wir schon ordentlich lange in der Folge drin sind, sonst dauert das einfach zu lange. Wie wir die Transferphase so ein bisschen fanden, so jetzt in der Retrospektive, weil es ist ein wichtiger Punkt, weil vor der Saison waren wir uns da irgendwie sehr, sehr uneinig. Was heißt uneinig? Wir waren, glaube ich, einfach grundsätzlich alle zwiegespalten, weil die Spieler, die gekommen sind, fanden wir alle gut, aber einfach, dass zu wenige gekommen sind. Und wir haben über Solanke schon geredet. So auf einer Skala von 1 bis 10. Was sagt ihr? Ich lege mal vor, für mich ist es so eine 7, 7,5. 7 bis 8, irgendwas in dem Dreh.
Ich sag auch 7. 7 ist gut. 7 fühlt sich richtig an.
7,8, komm, gehen wir mal mit sowas. gerade wenn man sich auch den aktuellen Stürmermarkt anguckt und was da für Preise aufgerufen werden, ich bin da schon sehr, sehr zufrieden mit dem Transfer.
Archie Gray, auch sehr teuer, 41 Millionen. Ich würde da mit einer 8 gehen, ganz persönlich.
Boah.
Ja, ich würde mich auch eher bei der 7. Also, 8 ist dann schon.
Okay. Also, es ist vielleicht ein bisschen too much. Also, wir mussten, er war ja auch, also das defensive Mittelfeld war ja auch einer der Punkte, wo wir vorher gesagt haben, war essentiell. Aber ich wollte Archie Gray halt unbedingt haben vor der Saison. Es war mein Pick für die Position. Hat auf der Position quasi gar nicht gespielt. Aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Deswegen 7 bis 8, aber ich gehe jetzt mal mit einer 8 fürs Alter.
Ich bin da gerade auch noch bei einer 7. Also er hat einiges zu beweisen nächste Saison, aber es ist natürlich offensichtlich, was der Junge für ein Talent hat. Und ich habe da auch noch Vertrauen drin, dass er das bei uns ausschöpfen wird.
Ja. Wilson Odobea. Ist halt, wie gesagt, das ist ein bisschen nicht ihn als Spieler, sondern halt nur auf die, also eine Mischung aus ihm als Spieler und vor allem auf die Saison gesehen, kann ich eigentlich nicht mehr geben als eine 4. Ich glaube, er hat das Potenzial, ein wirklich sehr guter Spieler noch zu werden, aber war halt ein Flop, einfach auf diese Spielzeit an sich bezogen, weil er hat der Mannschaft kaum weitergeholfen, weil er einfach so häufig verletzt war.
Ja.
Ja. Sag ich auch.
Ich würde bis bisschen höher gehen, auf eine 6 oder so. Also
ja, ich würde 5 sagen. 5.
Ist natürlich schwer, jetzt einen Transfer nach der ersten Saison schon so endgültig zu bewerten. Ne? Klar, bisher die Verletzung macht das Ganze sehr schwierig, aber ich habe so ein unfassbares Vertrauen in diesen Spieler und bin so überzeugt von dem, dass der noch so einschlagen wird, dass ich so niedrig gar nicht gehen kann.
Verstehe ich, war jetzt wirklich mehr auf diese Saison bezogen. Antonin Kinski, nicht so viel gespielt, aber es gibt für mich in Europa wenig Torhüter, die ein ähnliches Potenzial haben. Ich finde, er muss sich auf der Linie noch deutlich verbessern.
Wow, okay.
Also ist Spieler mit Ball am Fuß fällt mir tatsächlich auf Anhieb kein Torhüter auf dem, Alterssegment ein. Das ist halt, das ist schon wirklich.
Ich dachte allgemein, aber.
Ja, es war schon allgemein, ist darauf bezogen. Also es halt mit Ball am Fuß finde ich ihn übertrieben krass. Also auf der Linie finde ich, muss er noch einiges zulegen. Aber ich finde den Gamble, den man mit dem eingegangen ist, sehr gut. Weil du findest halt, du hast, wenn es gut läuft, hast du einen sehr guten Nachfolger für Vicario. Wenn es schlecht läuft, musst du halt irgendwann nochmal einen neuen Torhüter suchen. Aber so viel hat er auch nicht gekostet. Deswegen gehe ich da mit einer 8 mit sehr viel Potenzial dahinter.
Ich sag eine 7. Gute 7.
Ich sag eine 6.
Dann gehe ich mit einer 7,5. Ich bin genauso überzeugt wie Felix davon.
Fängst du die halben Schritte hier ein?
Hey, damit habt ihr schon angefangen. Ich habe bei Solanki schon eine 7,8 gegeben. Also 7,5 ist dagegen noch ziemlich normal.
7 oder 8 verstanden.
Ach, ja. Ja, ist doch fair.
Ja, dann Mathis Tell-Laie, so ein bisschen, ich finde, die Laie war es jetzt nicht unbedingt. Ich bin weiter ein großer Fan von ihm, aber er hatte im Sturmzentrum gar keinen Impact. Ich sehe ihn auch einfach nicht als Neuner, habe ich damals schon gesagt. Als Flügelspieler hatte er seine Momente, aber ich finde, der hat der Mannschaft jetzt nicht so wahnsinnig weitergeholfen. Wenn man jetzt nur die Laie betrachtet, noch nicht, wenn wir gehen jetzt mal davon aus, er wird nicht verpflichtet, dann würde ich sagen, war die Laie so eine 5. Mit Potenzial darauf, ihn weiterhin zu verpflichten, könnte es dann halt höher gehen auf Dauer, aber die Laie war es jetzt für mich nicht unbedingt.
Streng. Ich hätte 7 gesagt. Mir hat er gut gefallen.
Ich sag 6. Man darf nicht vergessen, wir haben für die Laie 10 Millionen bezahlt. Die sind auf jeden Fall jetzt schon mal futsch. Das ist schon noch ein
ordentlicher
Batzen. Also ich sag mal 5 oder 6. Geiler Spieler. Hat nicht so 100% funktioniert. Ich bin mir auch unsicher, ob es funktionieren würde. Ich glaube, wenn man die Ablöse nicht signifikant nach unten drückt auf, sag ich mal, 30 Millionen, wird man ihn noch nicht verpflichten. Und aktuell liegt die Kaufoption halt bei 50 Millionen. Das ist, glaube ich, schon, das ist auf jeden Fall unrealistisch. Naja, let's see. 5, sage ich.
Ich muss da auch mit gebrochenem Herzen eine 6 nur geben. Das ist, Tell ist einer meiner absoluten Lieblingstalente seit der U17-EM vor ein paar Jahren. Und es würde mich auch freuen, wenn er noch weiterhin bleibt, aber schon allein, als es hieß, dass wir ihn nur zur Laie holen und es noch nicht ganz sicher ist, ob wir ihn dann fest verpflichten, war ich schon der Meinung, dass man da deutlich bessere Spieler holen könnte, die da besser reinpassen würden als ein Mathis Tell, der jetzt ohne viel Spielzeit kommt. Deswegen nur eine 6 von mir leider.
Dann Minhyuk Yang wird nicht bewertet, hat für Tottenham nicht keine Minute gespielt.
Zwei Tore und eine Vorlage.
Für Ding?
Queen's Park Ranger?
Für QPR, ne?
Genau, ja.
Bin mal gespannt, ob er nochmal verliehen wird, ob er so ein bisschen jetzt zur Mannschaft stoßen kann. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber können wir natürlich nicht bewerten. Kevin Danso, für mich die Personifikation einer 7 von 10. Ein solider bis guter Innenverteidiger, der nie in der Lage sein wird, bei einem Top-Club Stamm-Innenverteidiger zu sein, aber der Spieler ist, den wir mit Dragoschin eigentlich hätten verpflichten müssen, vor ein Jahr früher. Also für mich einfach ein wirklich sehr solider Backup, für mich eine 7 von 10.
Ja.
Ich wäre sogar noch 7, höher gegangen, 7 aber...
10, sag ich auch.
Ich wäre vielleicht sogar auf eine 7,5 gegangen oder eine 8. Ich finde ihn super, irgendwie. Hätte mir gut gefallen. Und gerade halt in dieser Aushilfsrolle, in Anführungszeichen, finde ich, hat er das immer sehr ordentlich gemacht.
Aber ich finde irgendwo, das ist sein Job. Das ist ein solider Backup, aber irgendwie, ich bin nicht zufrieden. Ich finde ihn auch massivst überbewertet.
Echt?
Ich gehe tatsächlich nur mit einer 6. Ich bin immer noch kein großer Fan.
Okay. Ja. Also, wie gesagt, ich mag ihn für die Rolle, finde ich ihn ganz gut. In Best-Case-Szenario ist er am Ende der nächsten Saison nur noch Innenverteidiger Nummer 4, weil Vuskovic massiv einschlägt. Aber ich finde ihn, er hat genau, wie gesagt, genau das gebracht, was man von ihm erwartet hat. Eine Stabilität als dritter Innenverteidiger, die du mit Dragoschin einfach nicht hattest. Und daher für mich schon ein ganz guter Transfer. Und als letzter, und da kann ich auch direkt sagen, für mich der Transfer der Saison aus Gründen, hat nur 10 Millionen gekostet, hat sich am Ende in dieses die Mannschaft gespielt, hat endloses Potenzial, Lukas Perivall, 10 von 10.
10, wow.
9 von 10.
Dann gebe ich eine 8,5.
Von mir auch offensichtlich eine ganz klare 10. Er ist mein Goat. Felix hat alles gesagt. Goat. Ich muss nichts mehr hinzuzufügen, außer nächste Saison Spieler der Saison.
Ja, nee, ist schon absolutes Talent. Ich würde sagen, Saisonstart ein bisschen noch, sag ich mal, muss noch auf Temperatur kommen, aber dann einfach nur eine kranke Saison. Unglaubliches Potenzial. Und ein super Transfer, also 9 von 10.
Ich muss ja zur 10 von 10 gehen, wenn ich Archie Gray mit 40 Millionen 8 von 10 gebe und Lukas Perivall, der die bessere Saison gespielt hat und nur 10 Millionen gekostet hat, dann muss ich ja nochmal ordentlich drüber. Aber ja, top Transfer. Und noch ganz kurz als allerletztes, die Transferphase als Ganzes und der Retrospektive, was gebt ihr dem Ganzen? Ich würde jetzt sagen, eine 6 von 10. Es waren viele Transfers dabei, die ich mochte. Eigentlich mag ich die meisten. Aber sie haben halt einfach dazu geführt, dass die Mannschaft auf die Hürden der Saison nicht vorbereitet war. Wir haben eben nicht den Top-Flügelspieler bekommen. Wir haben nicht einen Top-Sechser bekommen, den wir vielleicht gebraucht hätten. Der einzige Grund, warum wir halbwegs unbeschadet dann noch durch die Saison gekommen sind, auf den Außenverteidigerpositionen, ist, dass Chad Spence sich dann nochmal in die Mannschaft gespielt hat. Wir haben ja, wie häufig ich im Sommer nach einem Außenverteidiger oder einem Hybriden aus Innenverteidiger und Linksverteidiger geschrien habe, haben wir auch nicht bekommen. Daher, weiß ich nicht, die Spieler sind alle okay bis gut oder eigentlich alle gut bis sehr gut, aber als Vereinsführung hat man meiner Meinung nach einfach nicht genug gemacht. Oder nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dafür deshalb eine 6 von 10.
Ja, 6 von 10. 7 von 10, wenn man nicht Timo Werner nochmal verpflichtet hätte. Aber so 6 von 10.
Der steht bei meinen Zugängen gar nicht dabei.
Zu Recht.
Steht bei Transfermarkt nicht mit drin, das stimmt.
Zu Recht. Stimmt, ja. Dann Timo Werner, 0 von 10. Punkt.
Ja.
Strich drunter. Während die Rückrunde letztes Jahr noch ganz okay war, war diese Saison eine absolute Katastrophe. Ja. 6 von 10, was geht dir damit?
Ja, auf jeden Fall.
Magst du auch?
Yes!
Okay, dann haben wir eine sehr lange Folge gemacht, aber das sind die Saisonrückschauen ja immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns dann irgendwann mal wieder, wer weiß wann. Vielleicht, wenn eine Trainerentscheidung steht oder so. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und guten Spaß.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.